Der Text, den ich für die heutige Predigt ausgewählt habe, steht im Propheten Jeremia, Kapitel 31, die Verse 1 bis 6 und die Verse 31 bis 34. Zu derselben Zeit, spricht der Herr, will ich der Gott aller Geschlechter Israels sein, und sie sollen mein Volk sein. So spricht der Herr, das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Der Herr ist mir, spricht Israel, erschienen von ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Wohlan, ich will dich wiederum bauen, dass du gebaut sein sollst, du Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder schmücken, Pauken schlagen und herausgehen zum Tanz. Du sollst wiederum Weinberge pflanzen an den Bergen Samarias. Pflanzen wird man sie und ihre Früchte genießen. Denn es wird die Zeit kommen, dass die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen, wohlauf, lasst uns hinaufziehen nach Zion zum Herrn, unseren Gott. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen, nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will meinen Geist in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Im Advent leben wir wieder in einer Zeit der Erwartung. Erwartung und Vorfreude sind eine besondere Kraft, getragen von Sehnsucht, von Wunsch auf Erfüllung unserer Träume. Vorfreude, schönste Freude, Freude im Advent, das Lied kennen wir alle. Vorfreude steht immer in einer besonderen Spannung. Das, was man noch nicht hat, wird sehnsuchtsvoll, vielleicht sogar schmerzvoll vermisst. Aber was wir erwarten, steht immer in einem glänzenden Licht. Es kann auch noch nicht verdorben werden durch die Realitäten, die einen nämlich dann, wenn man am Ziel ist, einholen. Und deshalb gilt es eben doch, Vorfreude, schönste Freude. Auch dieser Nervenkitzel der Erwartung. Ganze Nationen haben es erfahren und jeder Mensch erfährt es auch im Kleinen. Der Kampf um persönliche Wünsche oder auch der Kampf um nationale Wünsche, um nationale Befreiung, verleiht uns Flügel, eint die Menschen untereinander, stiftet Identität. Wir kennen diese identitätsstiftenden, gemeinschaftsstiftenden Parolen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch, war das Fanal, den Kapitalismus zu besiegen und die erhoffte Erlösung, den Kommunismus zu schaffen. Und dann ein anderes Fanal, die Parole, wir sind das Volk, das wiederum die Menschen einte, um den Kommunismus zu besiegen, sein Ende zu besiegeln, nach der schlimmen Erfahrung menschenverachtender Diktaturen, die Millionen Menschen Leid und gar das Leben kosteten. Ja, und danach, oft wenn Menschen sich vereinigten, um durch eine große Idee aus ihren Problemen erlöst zu werden, kam die Ernüchterung oder gar das schreckliche Erwachen. Wir kennen noch mehr Beispiele. Aber nicht alles geht schief, auch wenn wir wissen, dass gelungene Umbrüche immer auch ihre Schattenseiten haben. Die friedliche Revolution, die das Ende der DDR besiegelte, war trotz aller Schattenseiten, so würde ich jedenfalls sagen, kein Flop. Und auch das Ende der Apartheid in Südafrika war bei allen Problemen, mit denen dieses Land immer noch kämpfen muss, kein Misserfolg. Wer ist nicht überwältigt angesichts der ungeheuren Anteilnahme, die nach dem Tod Nelson Mandelas gerade geschieht? Mandela, der einst den bewaffneten Arm des ANC mitbegründete, das sollten wir nicht vergessen, mitbegründete aus Enttäuschung darüber, dass friedlicher Widerstand scheinbar aussichtslos war und mit brutaler Gewalt beantwortet wurde. Mandela, der in den 27 Jahren seiner Haft den entscheidenden Wandel durchlebte, auch unter anderem durch weiße Gefängniswärter, zu denen er eine freundschaftliche Beziehung entwickelte. Ein Wunder, ein göttliches Wunder, dass er in dieser Zeit nicht verbitterte oder noch radikaler wurde, sondern zu einer unerschütterlichen Güte fand. So wie es Desmond Tutu, der geistliche Führer in Südafrika, gerade sagte. Und eben zu diesem Desmond Tutu zu einem engen Bündnis fand. Wie anders der Weg des Nachbarlandes Simbabwe, in welchem ein machtgieriger, hasserfüllter, brutaler Diktator Robert Mugabe das Land in einen tiefen Abgrund stürzte. Was ist der Unterschied? Immer dann, wenn Menschen bereit waren, ihre eigenen Verirrungen zu erkennen und Versöhnung mit dem Gegner zu suchen, konnte etwas gelingen. Wenn aber das Böse vor allem beim Gegner ausgemacht und dieser mit Gewalt bekämpft wurde, immer dann geschah nur neues Unglück. Schauen wir auf die Geschichte des Volkes Israel, das ja, wie wir wissen, bis heute so durch manche harte Schule gehen musste. Während der Sklaverei in Ägypten einte das Volk die Sehnsucht auf Befreiung und nationale Souveränität. Als es dann aber auf sich gestellt war, wurde der Gott, dem das Volk seine Freiheit zu danken hatte, immer wieder vergessen. Mit der Folge, dass Götzendienst, Selbstgefälligkeit, soziales Unrecht und simple Feindbilder immer wieder die Oberhand gewannen und die göttlichen Gebote, die auf Glauben, Demut, Anstand, Selbstbesinnung zielten, als unbequeme Last immer wieder abgeschüttelt wurden. Worauf konnte man nun hoffen? Worauf durfte man freudig warten in solchen Zeiten? Worauf darf man in dunkler Zeit hoffen? Wir haben vorhin das Lied von Jochen Klepper gesungen. die Nacht ist vorgedrungen. Worauf durfte ein Jochen Klepper hoffen, der in der Zeit des Nationalsozialismus Schreckliches durchmachte und der sich am Ende das Leben nahm? Und der doch in diesem Lied so wunderbar das Licht des Morgensterns besungen hat? Was lehrte den Propheten Jeremia der immer wieder erlebte Abfall, die immer wieder erlebte Abwendung der Menschen von Gott? Und welche Botschaft bringt er hier in diesem Text zum Ausdruck? Eigentlich gibt es ja in solchen dunklen Zeiten quasi nur zwei Alternativen. Wütend dazwischenhauen, ja, wo findet man sich dann wieder? Irgendwer muss ja der Böse sein, also sind wir wieder bei den primitiven Feindbildern. Oder aber resignieren, sich mit dem Elend und Unrecht einrichten und sich, wie die meisten, den größtmöglichen Vorteil sichern. Und dabei macht man schön das Unrecht der Gesellschaft mit. Beides aber kam für die Propheten des Volkes Israel nicht in Betracht. Ganz deutlich sehen wir das am Beispiel des Jeremia, der 40 lange Jahre und meist vergeblich seine Botschaft gegen das Unrecht und den Unglauben richtete und der schließlich ganz zuletzt noch die große Katastrophe des Jahres 587 vor unserer Zeitrechnung miterleben musste. Die große Wegführung nach Babel. Die Elite des Volkes wird komplett getötet, dem König werden die Augen ausgestochen, die führende Schicht nach Babel weggeführt. Der Anfang eines 70 Jahre währenden babylonischen Exils. Und er musste noch miterleben, das setzte dem Ganzen noch die Krone auf, dass die zurückgebliebenen Landsleute, anstatt sich jetzt zu besinnen und auf Gott zu hören, ihr Heil in der Auswanderung nach Ägypten suchten und Jeremia dorthin mit verschleppten und ihm höhnend ins Gesicht sagten: Was du von deinem Gott sagst, glauben wir dir nicht. Und dort in Ägypten verliert sich seine Spur. Eine Geschichte, die ahnen lässt, wie unendlich Jeremia gelitten haben muss. Im öffentlichen Kampf mit verbohrten Königen, die sich weder vom Götzendienst noch von wahnwitzigen politischen Plänen abbringen ließen, und im vergeblichen Anreden gegen den Weg einer ganzen Gesellschaft, deren Mehrheit die Botschaft nicht hören wollte. Einen kleinen Lichtblick hatte Jeremia in seiner Zeit immerhin. König Josia, der gerade im Amt war, als Jeremia zum Propheten berufen wurde, der ließ sich ansprechen und setzte 6 Jahre später eine Reform durch, bei welcher ein Großteil der Missstände beseitigt und der Götzendienst abgeschafft wurde. Eine besondere Zeit, die Hoffnung machte. Aber bereits sein Sohn und Nachfolger Jojakin warf alles wieder über Bord. Die alten Götzenkulte lebten wieder auf. Er verfiel in politischen Größenwahn und läutete die Katastrophe ein. Ja, und eine alte Wunde blutete immer noch. Etwa 100 Jahre zuvor, im Jahr 722 vor unserer Zeitrechnung, war das Nordreich Israels von Assyrien erobert und die Elite ins Exil verschleppt worden. Und wie das die Machthaber damals gerne machten, um ihren Einfluss dauerhaft zu sichern, brach man die religiöse und nationale Identität der unterjochten Völker, indem man Massenverschiebungen vornahm. Das heißt, es wurden aus anderen Gegenden, aus der Gegend aus Babylon und Elam, wurden Menschen dort angesiedelt und bewusst mit den Israeliten, die dort lebten, vermischt. Ein sehr wirksamer Eingriff, muss man leider sagen. Im Ergebnis entstand die Volksgruppe der Samaritaner, die dann letztlich wegen ihrer Mischreligion von den Juden immer verachtet wurden. Diese Wunde blutete noch. Was sind 100 Jahre angesichts dieser ersten großen Katastrophe, dieses ersten Exils? Doch jetzt herrschte Aufbruchsstimmung. König Josia verehrte Gott und setzte Reformen durch. Zugleich war das Weltreich der Assyrer am Zerfallen. Es wuchsen Hoffnung und Vorfreude. Könnte jetzt noch einmal etwas gelingen? Würde nun Gott groß in seinem Volk? Würde man nach seinem Willen fragen, jetzt wo es aufwärts ging? Würden die Verbannten des ehemaligen Nordreiches tatsächlich zurückkehren? Und würde das ganze Volk dann gemeinsam, wie zu Zeiten des Königs David, seinen Gott in Jerusalem im Tempel anbeten? Diese Vision jedenfalls zeichnet Jeremia in unserem Abschnitt. Wir lesen in den Versen 4 bis 6: Wohlan, ich will dich wiederum bauen, dass du gebaut sein sollst, du Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder schmücken, Pauken schlagen und herausgehen zum Tanz. Du sollst wieder Weinberge pflanzen an den Bergen Samarias. Pflanzen wird man sie und ihre Früchte genießen. Denn es wird die Zeit kommen, dass die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen: Wohlauf, lasst uns hinaufziehen nach Zion zum Herrn, unseren Gott. Das meint die Verbannten des ersten Exils, des ehemaligen Nordreiches Israel. Wie wir heute wissen, erfüllte sich diese Prophezeiung nicht. Es gab keine Rückkehr der Verbannten. Die Samaritaner blieben ihrer Mischreligion verhaftet. Aber die Vision des zurückgekehrten und geeinten Gottesvolkes blieb dem Volk der Juden. Es blieb im Gedächtnis des Volkes und hielt die Hoffnung aufrecht, dass es eine Rückkehr aus dem zweiten Exil geben würde, dem babylonischen Exil, was sich dann auch 70 Jahre später erfüllen durfte, auch wenn Jeremia das nicht mehr miterleben konnte. Aber wenn sich schon so manche politische Vision nicht erfüllt, worauf durfte der Prophet, worauf durfte das Volk Israel denn wirklich hoffen? Hier nun kommt die Vision, deren Erfüllung sich durch nichts und niemand aufhalten ließ: die Verheißung des neuen Bundes. Jeremia bleibt nicht bei der Frage stehen, ob das Volk nun mal wieder bestraft und zerschlagen oder mal wieder aufgerichtet und befreit wird. Er bleibt nicht dabei stehen, ob die Menschen sich alle die Ohren zuhalten oder aber mal wieder zur Besinnung kommen und mal wieder nach Gott fragen. Jeremia hat vielmehr deutlich erkannt, dass genau dies ein ewiger Kreislauf ist, der irgendwie System hat. Es klappt nicht. Gott ruft, Gott straft, Gott richtet wieder auf. Der Mensch kehrt sich von Gott ab, bereut seine Verirrung, kehrt um. Ja, kehrt um und wendet sich wieder von Gott ab. Und Jeremia sagt: Gott wäre nicht Gott, wenn sein Plan sich in einem ewigen Auf und Ab erschöpfen würde. Nein, Gott hat einen Plan, der auf ein großes Ziel hindeutet. Ein Ziel, das wir heute nur undeutlich erahnen können. Aber so wie es heute ist, wird es nicht bleiben. Und dann kommt diese große Verheißung, diese große Vision. Gott wird einen neuen Bund mit uns Menschen schließen. Einen neuen Bund der Liebe. So wie wir es vorhin in diesem Märchen von Macht und Liebe gehört haben. Wer aber genau hinschaute, konnte schon immer diesen neuen Bund durch den alten Bund hindurchschimmern sehen. Zwar beruhte der alte Bund auf dem Gesetz des Mose, das Gehorsam belohnen und Ungehorsam bestrafen sollte. So wurde die Geschichte des Volkes dann auch durch die Propheten immer wieder gedeutet. Seht her, ihr habt euch an das Gesetz gehalten und Gott wandte sich euch zu. Und ihr wurdet belohnt und hattet Segen. Oder seht her, ihr wart gottlos, Gott wandte sich ab. Und seht, ihr wurdet bestraft. Nun aber lesen wir hier in Vers 3. Wir lesen hier etwas, was in goldenen Lettern sozusagen über allem steht. Und was eigentlich immer zuerst kommt und was immer zuletzt kommt. Ich habe dich, also das Volk Israel, je und je geliebt. Ich habe euch schon immer geliebt und ich werde euch immer lieben. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Hinter diesem ganzen Auf und Ab stand also schon immer eines, das unerschütterlich war, unerschütterlich ist und bleibt, Gottes Liebe und Treue. Wenn wir Menschen untreu sind, so ist er treu. Wenn wir Menschen ihn verachten, liebt er uns weiter. Er liebt ohne Vorbedingung, er hält die Tür offen. So war das schon immer. Gottes Treue, seine vergebende Liebe sind keine Erfindung des neuen Bundes. Sie galten schon immer und sie werden immer gelten. Aber diese bedingungslose göttliche Liebe soll, so verkündet Jeremia, in einem neuen Bund zur Vollendung kommen, ganz offen sichtbar werden. Ein Bund, der den alten ablösen soll. Ein Bund, der nicht mehr auf Gehorsam und Strafe, sondern auf Freiheit und Liebe beruhen soll. Glaube, Liebe. Aus einer echten, tiefen Herzensbewegung heraus. Und nicht mehr als Ausdruck von Gehorsam und Belohnung oder Ungehorsam und Bestrafung. Liebe statt Gehorsam und Vergebung statt Strafe. Denn das Prinzip Gehorsam oder Strafe hat nie wirklich funktioniert. Jedenfalls nie, wenn man zu einer wirklichen Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen kommen wollte. Gehorsam und Strafe, das taugt nur, um die schlimmsten Auswüchse menschlicher Zerstörungskraft zu begrenzen. Insofern ist dieses Prinzip nicht entbehrlich, aber es reicht nicht zu echter Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Wir lesen in Versen 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nie gehalten haben, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Das ist die freudige Botschaft, die Erwartung, die für Jeremia schon Bestand hatte, auf die er sich stützen konnte. Und ich glaube, ohne diese Vision hätte er wohl scheitern müssen, angesichts der erdrückenden Tatsachen, die er erfahren musste. Die Vision, die auch einen Jochen Klepper in finsterster Zeit aufrecht erhielt. Einer, der 600 Jahre später kam, stiftete eben diesen neuen Bund, den Jeremia schon vorausschauen durfte. Jesus spricht es aus, ganz klar. Jesus sitzt kurz vor seinem Tod ein letztes Mal mit seinen Jüngern zusammen, um mit ihnen Brot und Wein zu teilen, auch in finsterer Zeit. Sein Tod stand ihm bevor und damit quasi scheinbar der Untergang. Und hier spricht Jesus, so schreibt, übermittelt es uns Paulus im 1. Korintherbrief, der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. In Jesus begegnet uns nicht der belohnende oder strafende Gott. In ihm, in Jesus, sehen wir in Reinformat die Liebe Gottes, die uns nahe ist, die Liebe Gottes, die hinter allem steht, die so groß ist, dass sie ihr Leben für uns gibt. Lieber will Gott in seinem Sohn leiden, als dass wir an unserem Leid zugrunde gehen, selbst wenn wir es selbst verschuldet haben. Lieber will Gott in seinem Sohn sterben, als dass unser Leben endgültig scheitert. In Jesus zeigt sich Gott als der, der uns ganz nah ist, der sich hingibt, der sich für uns opfert. Aber auch dieser Bund der Liebe hat seinen Preis. Das erlebte Jesus auch auf seinem Weg. So wie schon Jeremia von den meisten seiner Landsleute nicht gehört wurde, erging es auch ihm. Er erfuhr, dass es wohl niemals ein ganzes Volk geben wird, das sich zu 100% aus freier Liebe mit Gott verbünden wird. Ich denke jedenfalls nicht in dieser Weltzeit. In Matthäus 23, Vers 37 ruft Jesus aus: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, und ihr habt nicht gewollt. Eine gute Gesellschaftsordnung kann eben doch nur eines leisten, dass mit Hilfe von Gesetzen und mithilfe angemessener staatlicher Gewalt das Böse in die Schranken gewiesen wird, begrenzt wird. Eine wirklich himmlische Gesellschaft wird es auf diesem Weg nie geben. Ob du dabei bist, bei einer verborgenen himmlischen Gesellschaft hier und jetzt und dann einmal dort, ob du dabei bist, ob ich dabei bin. Oder wenigstens ahnen dürfen, wie köstlich sich dieser neue Bund anfühlen kann, wie eine himmlische, wie eine göttliche Gemeinschaft gemeint ist. Das entscheidet sich in meinem Herzen und in deinem Herzen. Das heißt, ob wir Gott einlassen, der auch und gerade jetzt in der Adventszeit vor der Tür unserer Herzen steht. Gott fragt dich und mich: Willst du mich einlassen? Spürst du, dass du das willst? Sagt dir dein Herz: Ja, ich will, nicht dein Kopf. Kannst du das hier tief drinnen spüren? Willst du mich einlassen? Und willst du auch andere einladen? Einladen mit einem Leben, weniger mit Worten, einladen mit einem Leben, das sich geliebt und getragen weiß und davon weitergibt. Wenn Gott unser Leben mit seiner Liebe erfüllt, dann geschieht diese Einladung einfach durch das, was überfließt. Echte Gemeinschaft mit Gott, echte Gemeinschaft untereinander ist ansteckend. Gott segne uns. Amen.